Pfingsten, Pentecoste Hemera im Griechischen meint den 50. Tag nach dem Passafest. Daraus leitet sich tatsächlich unser deutsches Wort Pfingsten auch ab. Nach 40 Tagen war die Himmelfahrt, die wir gefeiert haben, beziehungsweise wir wollten es am See feiern, aber aus schlechten Wettergründen ist es ausgefallen. Aber 10 Tage später ist dann das in Jerusalem das sogenannte Erntefest. Und das wird kräftig gefeiert, denn die Frühjahrsernte ist eingebracht. Wir schreiben ungefähr so das Jahr 33 nach Christi Geburt, der Ort Altstadt von Jerusalem. Circa 120 Personen treffen sich in einem großen Raum, bisschen größer vermutlich als hier. Und es sind die Leute, von denen im ersten Kapitel der Apostelgeschichte schon geschrieben sind, dass sie Jesus nachfolgten. Dass sie also vertraut waren mit ihm, die 12 Jünger, aber auch die anderen Frauen und Geschwister von Jesus, dazu einige weitere Personen. Und dann heißt es in Vers 2, das haben wir eben gehört, dann geschah plötzlich, dass aus, ja, man kann sagen, aus dem Himmel, aus der unsichtbaren Welt ein Geräusch wie von einem heftigen Wind erzeugt aufkam und den ganzen Raum erfüllte, in dem sie sich aufhalten. Und dann erscheinen auf einmal züngelnde Feuerflammen und die setzten sich auf sie und sie alle wurden von dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu sprechen, so wie der Geist es ihnen eingab. Wir sprechen heute Morgen davon, dass der Geist keine Sprachgrenzen kennt, dass er überhaupt keine Grenzen kennt. Und wenn ich das mal so sagen darf, wie schön, dass Mira aus Korea hier heute Morgen Klavier gespielt hat. Wie schön, dass wir andere Nationalitäten heute hier im Raum haben. Das macht das so ein bisschen für uns deutlich, dass dieser Geist Gottes über die Sprachgrenze auch des Hebräischen beziehungsweise damals Aramäischen hinaus Wirkung gezeigt hat. Und dieser erste Punkt in meiner Predigt soll auch lauten, Gottes Geist ja verschiebt diese Grenzen. Wir sehen, dass da etwas nicht Beweisbares ist, etwas, was man naturwissenschaftlich nicht in einer Reihe von Versuchen belegen könnte, dass das wieder passiert. Dieses Geräusch, der heftige Wind, wo kommt der her? Keiner weiß es. Die züngelnden Feuerflammen, also da irgendwas Optisches, was sich da auf die Köpfe gesetzt hat, keiner weiß es, keiner kann es beweisen. Sie fangen in fremden Sprachen an zu sprechen, ja, wo kommt das her? Kann man das wiederholen? Nein, kann man nicht. Aber diese ganzen Phänomene sind offensichtlich so stark, dass das aus dem Raum herausdringt, wo die 120 saßen und dass plötzlich die Leute in Jerusalem auch außerhalb irgendwie angezogen werden. Es ist so, als wenn jetzt auf dem Marktplatz Leute das wahrnehmen, was hier geschieht und sie kommen da zusammen und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die 120 tatsächlich dann auch auf den Marktplatz gegangen sind, dort draußen, weil es eine größere Menge gab und es heißt, es wurden dort in Jerusalem waren wohnhaft Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Nationen, also ja, das meint jetzt nicht alle Nationen der Welt, aber sozusagen aus dem Römischen Reich kann man sagen, eine ganze Menge verschiedener Nationen und als sie das Rauschen dann hörten, entsetzten sie sich, strömten zusammen und sie waren völlig verstört und jetzt finde ich es interessant, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache sprechen. Jeder hörte sie in seinem eigenen Dialekt, das steht im griechischen Dialekt, was wir im Deutschen auch kennen. So, also wir merken, auch Migranten hören die Sprache ihres Volkes. Das ist so, als wenn du plötzlich irgendwo in Athen auf dem Marktplatz stehst und da hörst du plötzlich jemand in Deutsch reden und fragst dich, was ist hier los? Und diese Erlebnisse dort lösen jetzt ganz unterschiedliche Reaktionen aus. Eigentlich typisch, wenn irgendwas Übernatürliches passiert. Die einen sind außer sich, die anderen völlig unsicher. Wieder andere haben eine nachvollziehbare Erklärung. Die haben zu viel Federweiser getrunken. Das ist der süße Wein, der frische. Ja, ganz klar. Und weil sie betrunken sind, schwappt das so über und dann, ja, ist das doch erklärbar. Wir stellen fest, hier sind außergewöhnliche Phänomene. Hier sind übernatürliche Phänomene. Diese Feuerflammen, das Sprachenwunder, aber auch das Hörwunder. Also hier kommen verschiedene Wunder zusammen. Und das ist typisch für Gottes Geist. Er wirkt oft anders. Anders als du denkst. Anders als du es dir vielleicht persönlich ausmalst. Er ist auch nicht an physikalische Grenzen gesetzt gebunden. Er kennt keine Sprachgrenzen. Er wirkt übernatürlich. Und man kann ihn auch nicht fassen. So wie man Wind nicht fassen kann. Und manchmal erzeugt er Geräusche. Manchmal auch starke Nebengeräusche, wenn Leute das nicht einordnen können. Dann gibt es auch manchmal Leute, die dagegen wettern. Es sind manchmal laute Geräusche, manchmal leise. Manchmal bewegt er etwas im Sturm und dann ist die Wirkung direkt sichtbar. Manchmal wirkt er eher sanft und kaum hörbar. Aber er wirkt. Durch Gottes Geist, durch seinen Geist, kommt Gott uns häufig auch in die Quere. Nicht selten bringt er unser Gewissen dazu, etwas nicht zu tun, was wir eigentlich uns vorgenommen hatten. Weil wir spüren, das ist nicht okay. Manchmal gibt er uns ein Signal, das hängen bleibt. Und manchmal, das haben die Kinder eben auch deutlich gemacht, da hilft er uns auf die Sprünge. Wenn wir vielleicht etwas gelähmt, etwas demotiviert, etwas müde, gerne im Sofa sitzen und dann hilft er uns auf die Sprünge, loszugehen und etwas zu tun, was wiederum hilfreich für andere ist. Da werden wir motiviert, inspiriert, etwas anzupacken, ja, für Gottes Reich. Ich wurde erinnert an die Geschichte unserer FEGs hier in Mecklenburg-Vorpommern. Nach der Wende gab es eine Gemeinde in Bad, eine ältere, die schon vor der Wende bestanden hatte. 2002 waren es immerhin schon zwei FEGs, die gegründet, also eine zweite, die hier in Schwerin gegründet wurde. Inzwischen sind es 8 Orte, Standorte, Gemeindegründungen oder Gemeinden, die daraus gewachsen sind. Aus meiner Perspektive, aus meiner Erklärung heraus ist es Wirken Gottes, was übernatürlich wirkt, wo wir aus ganz bescheidenen Mitteln doch, ja, Gottes Geist etwas Größeres getan hat. Und übrigens, das werden wir nächsten Sonntag miteinander oben auf dem Dresch in einem großen Festgottesdienst feiern und würdigen. Ja, Gottes Geist und sein Wirken, ob du das erkennst oder nicht, ob du ihm Raum gibst oder nicht, ist manchmal natürlich auch unsere eigene persönliche Entscheidung. Vielleicht denkst du nur in rein menschlichen Kategorien. Dann wird das, was in Jerusalem passiert sein, ist natürlich klar auf den Alkohol zurückzuführen sein. Wenn du aber sagst, nein, es gibt diesen Geist Gottes, der übernatürlich wirkt, dann verstehst du darin etwas ganz anderes. Ein zweites, Gottes Geist wirkt auch sichtbar bei Menschen, ganz konkret. Das war in diesen Versen 14 bis 18 und 21 zu lesen. Ich lese nur noch den 14. Vers. Da trat Petrus vor die Menge zusammen mit den anderen 11 Aposteln und mit lauter Stimme wandte er sich an die Leute. Ihr Leute von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht und hört mir zu. Wer ist dieser Petrus? Er ist ein einfacher Mann, gelernter Fischer, kein Studium, oder doch? 3 Jahre hat er studiert, mit Jesus. Tag und Nacht war er unterwegs mit ihm, hat viel gelernt von ihm. Und sein Charakter? Na, man könnte erst mal sagen, große Klappe und häufig wenig dahinter. Er hat sich jedenfalls ein paar Mal kräftig blamiert. Einmal wäre er fast ertrunken. Und einmal hat er seinen Worten keine Taten folgen lassen. Er hatte behauptet, wenn alle dich verlassen, Jesus, ich werde bei dir bleiben. Aber als es brenzlig wurde, hat er gleich dreimal geleugnet. Und dennoch, genau diesen Typen überträgt Jesus auf einmal eine große Aufgabe. Nach der Himmelfahrt soll er sich um die Nachfolger von Jesus, um die Freunde von Jesus kümmern. Und so tritt dieser Petrus auf einmal mutig in Erscheinung. Nichts zu spüren von den schlotternden Knien, der hatte auf dem Wasser damals, als er auf die Wellen sah und untergegangen ist. Nichts zu spüren von der Sorge um sein Seelenheil dort in diesem Hof, wo Jesus gefangen war und wo er dreimal gelogen hat und gesagt hat, ich kenne diesen Jesus nicht. Hier steht er mit lauter Stimme. Das hätte er sich vermutlich in seinen kühnsten Träumen vor Jahren noch nicht gewagt zu denken überhaupt, dass er einmal so etwas tun würde. Woher kommt so ein Handeln? Vor allen Dingen innerhalb so kurzer Zeit. Es waren gerade mal 7 Wochen vergangen, seitdem er dreimal gelogen hatte. Es gibt für mich nur eine Antwort. Dieser Geist hat ihn wirklich erfasst, hat ihn beseelt, hat ihn mutig gemacht, hat ihn stark gemacht, sodass er dort auftreten konnte. Dieser Geist hat ihm ein besonderes Charisma geschenkt. Charisma ist übrigens auch so ein griechisches Wort und meint eigentlich Gottesgeschenk, Gnadengabe. Charisma verwenden wir natürlich im Deutschen auch manchmal anders. Da hat jemand Ausstrahlung. Aber hier hat jemand ein Charisma durch den Geist Gottes. Und dieser Geist erfasst Menschen bis heute. Nicht umsonst sitzt du heute Morgen hier. Nicht umsonst feiern wir das Pfingstfest heute. Nicht nur an diesem Ort, sondern weltweit. Und Gottes Geist will auch dich erfassen. Er will nicht, dass du diesen Raum verlässt, so nach dem Motto, es gibt da nichts Grenzüberschreitendes. Er will, dass du begreifst, dass er aus deinem Leben etwas viel Größeres machen kann und will, als du jemals zu träumen gewagt hast. Und meine Frage ist, kannst du das überhaupt denken, dass das möglich sein könnte? Dass er aus deinem Leben da viel mehr machen will? Ja, Gottes Geist wirkt sichtbar bei Menschen. Und ein drittes und letztes: Gottes Geist ruft zur Umkehr. Petrus deutet das, was in Jerusalem dort geschieht, und er greift dabei auf ein Zitat aus dem Alten Testament zurück. Das ist der erste Teil der Bibel, auf diesen Propheten Joel. Das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Prophet. In meiner Bibel sind es nur 3 Seiten, 4 Kapitel. Und obwohl das so knapp ist, hat dieser Joel eine sehr klare, eindeutige Botschaft mitzugeben. Und er möchte mit diesen knappen Worten sehr deutlich in die Zeitgeschichte Israels hineinsprechen. Damals war es so, dass die Wirtschaft stockte und lahmte. Es war, ja, man könnte fast sagen, es wäre eher eine Katastrophenstimmung im Volk. Und die Leute waren in Angst und Schrecken. Und Joel ruft dazu auf, schon im 2. Kapitel, das ist das noch nicht, was Petrus hier zitiert, aber schon vorher sagt er, so lautet der Ausspruch des Herrn: Noch ist es nicht zu spät. Kehrt um zu mir von ganzem Herzen, fastet, bereut unter Weinen und Klagen, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Und jetzt kommt es, ja, kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Warum? Weil dieser Gott reich an Gnade, Barmherzigkeit ist. Er ist unendlich geduldig und gütig Er ist einer, dem das Unheil leid tut. Das ist der Auftrag oder Aufruf von Joel. Ein klarer Weckruf, Hinwendung zu Gott, dem Herrn, anstelle von Ignoranz, Beachtung, anstelle von Abkehr, Umkehr, anstelle von Religion, Herzensbildung. Kehrt um. Warum? Weil dieser Gott voll Gnade ist. Weil er barmherzig ist. Weil er ein sehr, 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 sehr großes Herz voller Liebe hat. Deswegen diese Einladung. Und das hat der Petrus ja selber erfahren. Er, der so schmählich versagt hatte, hatte ja erfahren, dass Jesus ihn trotzdem beauftragt, sich um seine Leute zu kümmern. Er hat gespürt, dieser Jesus verzeiht ihm, schickt ihn nicht in die Wüste, sondern gibt ihm einen großen Auftrag. Und darum geht es. Gott will durch seinen Geist auch heute Menschen zur Umkehr rufen. Und er will uns wachrütteln, aus allen Nationen, egal woher wir kommen und egal wohin wir gehen. Und dann zitiert ja Petrus auch noch den Joel mit einigen Versen, zum Beispiel Vers 19, ich werde Wunder tun droben am Himmel und Zeichen erscheinen lassen unten auf der Erde, Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Ja, die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot werden. Dies alles geschieht, bevor der große und prächtige Tag des Herrn angeht. Und Vers 21, nochmal diese Einladung. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das sind ja so einige apokalyptische Bilder, die hier so auftauchen. Apokalypse, ja, meint die Offenbarung, also wo das endzeitliche Geschehen verdeutlicht wird. Apokalyptische Bilder, wenn das in der Presse kommt, zum Beispiel vor 5 Jahren war die Katastrophe im Ahrtal, dann wurde auch von apokalyptischen Bildern gesprochen, weil es deutlich macht, hier sind Szenarien, die so umfassend sind, so groß, ja, dass unsere, ja, ich möchte mal sagen, unsere Endlichkeit plötzlich so sichtbar wird, dass unser Leben so bedroht ist, von einem auf den anderen Moment und all das, was wir aufgebaut haben in unserem Leben, so ganz plötzlich weg sein kann. Ja? Und ich möchte jetzt keine Schreckensbilder hier weiter ausmalen, aber manchmal werden wir mit diesen Bildern konfrontiert und das macht uns Angst. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Und Petrus hat eine klare Antwort. Er sagt, jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Gottes Geist macht Menschen bis heute unmissverständlich klar, wir können uns nicht selber retten. Ja, wir sind manchmal diesen Katastrophen ausgeliefert. Aber das heißt nicht, dass dann zu Ende sein muss, sondern dass es diesen Namen Gottes gibt, den Namen von Jesus Christus, dass es diesen Heiligen Geist gibt, der in solchen Situationen uns herausretten will. Du kennst sicherlich die Notrufnummer 112. Viele sagen, die die Bibel kennen, nein, die Notrufnummer heißt 5015. Warum? Das steht für den Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich loben. Du sollst mich ehren, du sollst mich preisen. Wie auch immer du zu dem Geist Gottes stehst, dieser Vers 21 lädt dich heute Morgen ein. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und meine Frage, gab es jemals in deinem Leben so etwas wie eine Umkehr? Eine Hinkehr zu Gott, eine bewusste Entscheidung, ja, Herr, du sollst meine Rettung sein. Wenn nicht, lade ich dich heute Morgen ein. Dieses Pfingstfest kann ein guter Anlass sein, diesmal festzumachen. Und ich habe einfach so, ja, 2 Karten auch hier so ausgelegt im Raum an verschiedenen Stellen. Vielleicht möchtest du es bewusst machen durch eine klare persönliche Entscheidung für Jesus. dann nutzt diese etwas dunkler gefärbte Karte und da kannst du dann ein Gebet sprechen und es ausfüllen, vielleicht auch unterschreiben mit dem Datum von heute. Vielleicht sagst du aber, okay, dieser Geist lädt mich heute auch eher ein, mich neu wieder Gott hinzuwenden. Ich habe diese Entscheidung eigentlich schon mal getroffen, aber ich möchte mich neu hinwenden zu diesem Herrn, dann nutzt diese blaue Karte, wo du dann auch so unterschreibst für dich, ja, Jesus, ich will dir mein ganzes Leben neu persönlich geben. Manchmal ist es gut, so eine Hilfe zu nutzen, auch im Gespräch mit jemand anders hier im Raum sitzen und ja, werden sich nachher viele Personen aufhalten, die dir an dieser Stelle auch gerne weiterhelfen können. Gottes Geist verschiebt Grenzen. Gottes Geist wirkt in einzelnen Menschen sichtbar, hörbar, erfahrbar. Und Gottes Geist ruft zur Umkehr. Darum ging es damals in Jerusalem und darum geht es auch an diesem Morgen.